Es geht nicht darum, satt zu werden, sondern darum, hungrig zu bleiben. Das schreibt Mia Gato in ihrem Buch Rausch und Klarheit, das heute erscheint. Und dass das so ist, das weiß ich schon sehr früh. Das sind die Grundprinzipien der Sucht, nach denen sie auch schon sehr früh lebt. Es ist ein Buch über Alkohol, über Sucht, über Liebe und Emanzipation. Sehr viel Berlin kommt drin vor. Mia Gato war süchtig lange Jahre, bis sie dann eines Tages den Weg zu den anonymen Alkoholikern findet und den berühmten Satz sagt: Hi, ich bin Mia, ich bin Alkoholikerin und ich freue mich sehr, dass sie jetzt mein Gast hier ist. Hallo Mia.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, wir haben uns gerade auf das Du geeinigt, deswegen sage ich einfach Mia. Du schreibst in einem Buch, dass du schon früh ein aufregendes Leben leben wolltest und gerne rebelliert hast. Wobei Alkohol, so verstehe ich das, in deiner Kindheit, Jugend eigentlich ja gar nicht so ein rebellischer Akt war, weil um dich herum das ja auch alle getan haben. Mhm. Du warst 13, als du angefangen hast zu trinken. War denn das Trinken überhaupt ein rebellischer Akt?
Nee, überhaupt nicht. Also ich durfte das eigentlich auch. Also mit 13 war ich, glaube ich, nicht. Ich war eher so 15 vielleicht, 14, 15. Ah, okay. Aber es war gestattet. In meiner Familie war das Trinken sehr normal und es war einfach, wie gesagt, es war erlaubt. Also ich konnte damit nicht rebellieren und es hat mich auch dementsprechend wenig interessiert eigentlich. Ich fand das nicht so spannend. Ich fand Kiffen und so bewusstseinserweiternde Drogen, das fand ich interessant. So, weil ich dachte, da passiert was, da sieht man Sachen und ist irgendwie spirituell und bringt mich auf eine andere Ebene oder so. Also ich war eher so ein bisschen Hippie und Trinken war für mich die Droge der Spießer. Also der Erwachsenen, der Spießer. Es war einfach überall und ich habe das nicht verstanden. Also ich habe das eigentlich nicht wirklich verstanden, was daran so.
Aber was hat sich dann irgendwann geändert? Wann war es cool zu trinken für dich?
Ich habe angefangen, in der Bar zu arbeiten. Also genauer gesagt im Kunsthaus Tacheles, als ich, wie alt war ich? 20. Ich war 20, ich habe einen Mann gedatet, der da eine Bar hatte und ein Kino. Und da habe ich angefangen, naja, also dieses Nachtleben zu leben.
Wenn man dein Buch liest, was ich getan habe, wirklich in einem Rutsch, es liest sich richtig toll, dann ist diese Mia, die ich da kennenlerne, die da, weiß ich nicht, eben diesen tollen Macker hat und super aussieht und keine Angst hat und Partys feiert, dann ist das so ein bisschen, das muss ich so sagen, eine Frau, die ich auch gerne gewesen wäre, die ich aber nie war, also was ich bewundern würde. Und das ist ja ein Rollenbild, das vielleicht heute nicht mehr so, aber doch schon auch noch gepflegt wird. Das ist cool, so will man eher sein.
Ja, aber so war ich ja auch nie.
Also, aber es sah so aus.
Ja, ich wollte, dass es so aussieht und vielleicht sah es auch, bestimmt sah es auch manchmal so aus, aber es war ja auch viel Schmerz und viel Betäubung und Kater und peinliche Textnachrichten und fehlende Souveränität und so. Das ist ja, also ich habe sehr, sehr von außen nach innen gelebt und nicht von innen nach außen.
Und trotzdem ist es ja eigentlich total verwerflich, dass trotzdem diese coolen Frauen, diese eleganten Frauen mit einem Martini-Glas oder weiß ich nicht, die Frauen aus der Serie Sex and the City, das sind alles ja schon irgendwie auch Vorbilder für in Anführungsstrichen emanzipierte Frauen.
Ja, ja, Emanzipation ist da halt oft, also ist Emanzipation wird synonym begriffen mit wie ein Mann sein, wie ein Mann sich verhalten, das gleiche Geld verdienen wie ein Mann, trinken wie ein Mann, weiß ich nicht, also Sex haben wie ein Mann, so und weiter wird eigentlich nicht gedacht und dann müsste man natürlich irgendwie jetzt eher anfangen zu fragen irgendwie, welche Rolle spielt eigentlich Kapitalismus dabei und Ausbeutung und so.
Aber in der Bar fing es dann an, dass es Alkohol dein Begleiter wurde und wann war dir klar, das ist ein Problem?
Das ist so schwer zu sagen, weil es eigentlich von Anfang an klar war. Also eigentlich war mir das schon Anfang 20 irgendwie klar, auf irgendeiner Ebene. Also weil damals habe ich schon Trinkregeln gemacht. Ich habe schon so das versucht einzugrenzen und zu kontrollieren. Und wenn man versucht, irgendwas zu kontrollieren, das ist ja schon eigentlich das Zeichen dafür, dass man keine Kontrolle hat. Ja, soweit habe ich damals nicht gedacht. Aber eigentlich, also dieses Grundgefühl, dieses Störgefühl hatte ich schon sehr früh.
Vielleicht auch getriggert durch die Erlebnisse in deiner Familie. Dein Vater ist sehr jung gestorben,
ja,
an Alkohol und dein Onkel hat dann auch eine Therapie, einen Entzug gemacht.
Ja, genau. Damals noch nicht. Also als ich Anfang 20 war, noch nicht. Da haben noch alle getrunken. Aber dann später sind alle nach und nach nüchtern geworden. Genau. Also ich hatte es in der Familie, aber eigentlich dieses so, dass es mich auch betrifft und was es eigentlich bedeutet, abhängig zu sein. Das habe ich eigentlich erst reflektiert, nachdem ich aufgehört hatte. Hm. Davor nicht.
Also du sagst, wenn man anfängt, das zu einzugrenzen, wenn man sich Regeln macht, dann ist man eigentlich schon in der Sucht. Und trotzdem ist ja immer die Frage, jetzt gibt es auch diese Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sagt, also schon jeder Tropfen ist zu viel. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann hinterfragt man ja auch sein eigenes Leben und denkt sich, naja, aber bei mir ist es, glaube ich, alles okay. Wann gibt es denn nicht trotzdem irgendwo so eine... Ja, so ein Richtwert oder so ein, weiß ich gar nicht, mal sagt, das ist noch okay und dann hat man kein Problem.
Ja, das ist die 1-Million-Euro-Frage. Wo ist die Grenze? Wann ist es zu viel? An welche Regeln muss ich mich halten, damit es bei mir nicht so weit kommt? Ne? Das ist halt so ein, dieses Denken ist halt so, es gibt die normalen Trinker und es gibt die Risikotrinker oder die Alkoholikerinnen oder so und dazwischen gibt es irgendwie nichts so, aber das ist falsch. Das ist halt, jeder Mensch, der trinkt, befindet sich auf diesem Spektrum. Und jeder Mensch, der trinkt, ist auch irgendwie gefährdet. So. Es gibt diese klare Grenze nicht. Das ist ein Kontinuum.
Das heißt, normale Alkoholkonsum gibt es in deinen Augen gar nicht?
Es gibt normalisierten Konsum. Also ich habe auch normalisiert konsumiert. Also ich bin nicht besonders aufgefallen. Wir haben gesamtgesellschaftlich eine sehr hohe Toleranz. Also nicht nur was Alkohol betrifft, sondern auch einfach die Idee von Alkoholismus so. Und ich habe nicht jeden Tag getrunken, ich habe nicht morgens getrunken. Deswegen war mein Trinken okay. Aber ich war schon sehr abhängig, sage ich jetzt. Und in meinen Augen. Aber gesellschaftlich war das nicht auffällig, was ich gemacht habe.
Ja, aber du hast ja gerade auch schon gesagt, dir war relativ früh klar, dass das irgendwie ein Problem sein könnte oder eins ist. Und gab es da diesen, also es gibt ja diese Klischees auch über Alkoholsucht, ne? Dass es den großen Absturz geben muss, damit man da überhaupt selber wieder rausfindet. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch eine große Unsicherheit, wie man mit Menschen umgeht, bei denen man das vielleicht im Freundeskreis oder im Kollegenkreis bemerkt.
Ja.
Aber für sich selber hat man ja auch das gelernt, diese Klischees. Also es muss einen Absturz geben und erst dann kann ich eigentlich geheilt werden.
Ja, wir fragen uns halt immer so, wie schlimm muss es werden? Ne? Und eigentlich sollte die Frage ja sein, wie gut ist es oder ist es gut genug, um so zu bleiben, wie es ist? So, aber wir haben halt, wie gesagt, diese wahnsinnig hohe Toleranz. Wir fragen uns so, ja, habe ich schon einen Leberschaden? Zittern mir schon die Hände? Habe ich schon Arbeit verpasst? Sind irgendwie, weiß ich nicht, leide ich schon genug? So. Und wenn wir uns das bei Beziehungen zum Beispiel fragen würden, ja, das wäre völlig irre. Da würde man fragen so, ja, schlägt er mich schon? Weine ich schon jeden Tag? Bin ich schon depressiv? Nein, es muss nicht so schlimm sein. Man kann auch ein bisschen.
Wie war es bei dir? Wann ist bei dir der Schritt, zu den AAs zu gehen, da gewesen?
Ich habe einfach gemerkt, dass ich mir ständig verspreche, das in den Griff zu kriegen. Also das mit dem Trinken in den Griff zu kriegen. Und dass ich es aber nie hinbekomme. Also, dass ich mich immer selbst verarsche, die ganze Zeit. Und dass ich mir selbst einfach nichts mehr glauben kann. Und das hat mich wahnsinnig gelangweilt. Und ich fand es sehr unsexy. Also, ich wollte mir selber dabei einfach nicht mehr zugucken. Ich war müde davon.
Du hattest doch aber auch Angst davor. Das kann ich. Also, ich war mal Raucherin. Man hat ja Angst davor, dass man etwas aufgibt, dass man da was richtig Großes verliert.
Ja.
Ne? Dass das Leben vielleicht öde wird.
Ja.
Und das ist völlig verrückt, wenn man das rückblickend betrachtet. Aber die Angst hattest du ja auch. Die hat ja wahrscheinlich jeder.
Absolut, ja. Das ist eine riesige. Das ist wie Todesangst.
Aber. Trotz dieser Angst bist du ja den Schritt gegangen. Was war, weißt du noch, kannst du dich erinnern, was war der Auslöser oder was war das für ein Moment?
Also eigentlich war das nichts Rationales mehr. Ich war halt, wie gesagt, sehr müde und ich dachte, okay, ich habe halt schon irgendwie alles versucht so und mir selbst jahrelang in die Tasche gelogen. Und das, was ich noch nicht versucht habe, war halt zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Das hatte ich so auf der Liste. Und das habe ich dann gemacht, ohne groß nachzudenken. Also hätte ich da viel drüber nachgedacht, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber an dem Tag war ich halt irgendwie so ein bisschen taub, ein bisschen dumm vielleicht und bin dann halt einfach losgegangen und habe es halt einfach gemacht, habe mich in diesen Raum gesetzt und das war es dann.
Wie lange ist das her?
7 Jahre.
7 Jahre trocken und also diese Klischees, die haben wir ja gerade schon mal besprochen, ein Klischee ist ja auch oder eine Regel, die man lernt, ist also wenn man das einmal gemacht hat, darf man nie wieder einen Tropfen Alkohol trinken, sonst wird man sofort wieder rückfällig. Kannst du dieses Klischee oder diese Regel aber bestätigen?
Ich habe es nicht versucht. Also, und ich habe es auch nicht vor. Ich glaube nicht, dass, dass ein normales Trinken für mich möglich ist. Aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist, dass es auch absolut nicht mehr erstrebenswert für mich ist. Weil ein Glas Wein hat mich noch nie interessiert. So, warum? Warum soll ich nur ein Glas Wein trinken oder ein kleines Bier? Da merke ich ja nichts von. Da kann ich es auch lassen. So, und so dieses, ja, also für den Geschmack brauche ich das auch nicht. Ich will das nicht mehr machen.
Du beschreibst, also ganz am Anfang im Buch beschreibst du das Erleben, das nüchterne Erleben des Lebens. Und das liest sich für mich eigentlich wie ein Rausch. Also da habe ich so gedacht, auch wenn ich jeden Tag so erleben würde, das wäre toll.
Leider kein normales Leben mehr führen. Aber.
So intensiv erlebe ich das gar nicht. Das ist ja, ist das eine Anfangsphase, so eine Euphorie?
Ja, das haben einige Leute, nicht alle, aber man hört das oft, dass die Leute das haben, wenn dieser Schalter umgelegt ist, wenn dieser Kipppunkt erreicht ist und die Leute verstanden haben, so, ah ja, okay, ich höre jetzt wirklich auf zu trinken, es ist wirklich, wirklich, wirklich gar nichts mehr, dann kommt diese Euphorie, ja. Ich glaube, das ist einfach so ein System, was wieder zum Leben erwacht, so.
Du beschreibst ganz beeindruckend, was die anonymen Alkoholiker für dich bedeutet haben und überhaupt weltweit bedeuten. Das muss man sich echt mal klar machen. Du kannst überall in der Welt zu einem Meeting gehen.
Ja, ja, das ist irre. Und das wirkt auch, wenn man die Sprache nicht versteht. Ne? Das ist so verrückt. Also man kann echt irgendwo in L.A. oder in Spanien irgendwo oder irgendwo auf dem Land, also ich war in Malta, zu einem Meeting gehen und du bist halt sofort, das sind deine Leute so. Und die akzeptieren das auch. Und alle wissen so, okay, wir haben hier irgendwie das gleiche Ding am Laufen. Und das ist mega schön.
Das sind deine Leute, aber du bist ja auch mit anderen Leuten zusammen. Wie ist das? Musst du dich immer noch erklären? Das ist ja so ein Phänomen, auch dass wenn man keinen Alkohol trinkt, dass man irgendwie ein Problem hat.
Ja, ich habe jetzt jahrelang nonstop darüber geredet und mittlerweile haben alle verstanden, so okay, sie trinkt nicht. Die meisten Leute, die ich kenne, sind auch nüchtern. Also tatsächlich habe ich jetzt viele nüchterne Leute im Freundes- und Bekanntenkreis. Deswegen erkläre ich das, ich muss das selten erklären.
Wie beurteilst du eigentlich diese Entwicklung? Es gibt ja sehr viele alkoholfreie Cocktails. Letztens habe ich was gelesen von fermentierten Drinks, die alkoholfrei sind. Ist das für dich eine positive Entwicklung oder ist das eigentlich wie so eine Ersatzdroge?
Nö, also eine Droge ist eine Droge, ne? Und wenn da keine Droge drin ist, ist auch keine, also ich meine, abgesehen davon, dass alles zu Droge werden kann, auch Zucker und so. Aber nee, ich finde das super. Das zeigt ja, dass die Leute sich irgendwie damit auseinandersetzen, was ja immer gut ist.
Du hast geschrieben, es kommt mehrfach in dem Buch auch vor, dass du ein aufregendes Leben leben wolltest und auch willst. Du willst dich ja jetzt auch nicht langweilen. Und diese Angst, dass es irgendwie eben langweilig und öde und freudlos sein könnte ohne Alkohol, hat sich ja nicht bestätigt. Wie wichtig ist dir aber heute noch dieses Phänomen Rausch? Also das Buch heißt ja Rausch und Klarheit. Mhm. Rausch ist ja per se auch nichts Negatives.
Nee, Rausch ist super. Mhm. Also ich schilder auch in dem Buch so ein bisschen Verliebtheitsrausch. Wenn man sich verliebt, dann ist das ja, also für mich ist es das Beste. Also besser als alle Drogen. Und es gibt ja auch andere Räusche, es gibt ja auch so körperliche Räusche, ne, die man von extremem Sport zum Beispiel kriegt oder so. Oder Arbeitsrausch, Flow-Zustände beim Arbeiten, bei der Kreativität oder so. Das ist alles machbar ohne Substanzen. So, das, und ich glaube auch, dass das nicht, also das ist halt so Menschsein dazugehört irgendwie so ein bisschen.
Du erzählst ja sehr viel Privates auch in dem Buch, sehr offen. Also man hat wirklich das Gefühl hinterher, man kennt dich richtig gut. Wie wichtig ist das für dich, dich so zu öffnen?
Ich weiß nicht, das ist irgendwie so natürlich für mich. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich alles sage oder viel sage, dann bin ich frei. Weil dann kann mir ja keiner mehr was. Ich bin dann halt nicht emotional erpressbar oder so. Wenn ich sage und eh nackt bin, was soll mir dann noch passieren? So, das ist so eine Motivation davon. Und die andere ist, dass ich weiß irgendwie, ich bin relativ gewöhnlich. Also ich habe sehr gewöhnliche Gedanken und Leute können sich damit identifizieren. Deswegen, weil ich halt Sachen vielleicht erlebt habe oder in Worte gefasst habe, die nicht so ungewöhnlich sind.
Auf jeden Fall, ich finde ein Buch, was wirklich empfehlenswert ist für alle Menschen, die mit Alkohol noch kein Problem haben und welche, die eins haben. Vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns, Mia Gato. Heute kommt es raus, Rausch und Klarheit im Goldmann Verlag. Und das liest sich, wie ich finde, wie ein toller, schöner Rausch mit sehr vielen schönen Erkenntnissen. Ja, vielen Dank, Mia.
Danke.